Ja, schön, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Es hat viel Anläufe gebraucht, bis wir einen Termin gefunden haben. Aber schön, dass das jetzt heute geklappt hat. Ich habe gerade noch mal gedacht, wenn man solche Lieder singt, die so auch ermutigen, ermutigen auch dort, wo wir manchmal vielleicht auch frustriert sind, wo wir manchmal über unsere kleine Kraft nachdenken und ja, keine so richtige Perspektive haben. Was ist das für ein Schatz, das glauben zu können und glauben zu dürfen? Und doch fällt es manchmal so schwer, das zu leben. Bei uns gelten andere Maßstäbe. Der was vorweisen kann, da, wo was in Bewegung ist, da, wo was passiert und wo man Großes berichten kann, das zählt. Und da rechnen wir am liebsten vor, was wir alles vorzuweisen haben und eben nicht über unsere Schwachheit und über das, was fehlt. Ich habe vor heute Morgen einen wahrscheinlich relativ bekannten Text aus dem 2. Korintherbrief. Ich möchte vorneweg aber mal andersrum anfangen, weil man das meistens übersieht an diesem Text. Es war wohl bei den Korinthern ja auch nicht anders wie in unserer Zeit auch. Auch dort hat gezählt, was ja eine Ausstrahlung hat, wo was passiert, wo man was vorweisen kann. Und so gab es in Korinth ja Streitereien und Spannungen und Schwierigkeiten, weil die Gemeinde sich aufgespalten hat. Nicht so sehr in Korinth damals wie in anderen Gemeinden über verschiedene Lehren und Irrlehren und so, sondern in dem, welcher der Apostel, welcher der Verkündiger ist der, der vorne dran steht. Und ich denke, es hat Bibelkenner, Bibelleser unter uns, die darum wissen, genannt werden Apollos und eben der Paulus natürlich auch und der Kephas, der Petrus. Und dann gab es da so Gruppierungen und die einen haben gesagt, das ist unser Star und so wie der predigt und so wie der unterwegs ist, das ist das Richtige und wir folgen ihm nach und wir folgen ihm nach. Und so gab es Schwierigkeiten in der Gemeinde. Man musste was vorweisen, um zu gelten. Und vielleicht noch mehr, man musste auch was vorweisen, um zu zeigen, um zu beweisen, hinter mir steht Gott. Denn das macht man so gerne an dem fest, was wir sehen können, was wir rechnen, was wir zählen können. Und in diesem besonderen Abschnitt hier, wir können jetzt die Verse davor nachher auch noch dazu lesen, aber das führt zu weit. Da schreibt Paulus, ich sage euch heute zunächst etwas, was Dummheit ist, was Narretei ist. Ich verhalte mich wie ein Narr mit dem, was ich jetzt mache. Es ist völlig unnütz. Es kommt nichts dabei heraus. Aber wenn ihr schon immer herausfordert und aufzählt und sagt, was ihr alles erlebt habt und was ihr alles könnt und was bei euch alles geschieht, dann mache ich es eben genauso, auch wenn es nichts bringt. Paulus lässt sich für einen kurzen Moment darauf ein, in diese, ich sage es jetzt mal so, Angeberei dieser anderen mit einzustimmen. Und das führt dazu, was wir sonst von Paulus nie erfahren, weil er wohl nie darüber geredet hat, dass auch er von ganz besonderen Glaubenserfahrungen berichten kann, von Visionen, von Offenbarungen, die ihm Gott geschenkt hat, wie vielleicht, weiß es nicht, keiner von uns so sagen könnte. Aber er sagt dazu, wenn ich das jetzt so vorne hinstelle, dann ist es eben Narretei. Dann ist es nicht vom Herrn, dann ist es nicht von Gott her. Das ist nicht mein Auftrag, da damit anzugeben, sondern dann sage ich das in Narrheit. So sagt er ein paar Verse davor. Die anderen, die sagen, wenn einer keine Supererfahrungen vorweisen kann, dann steht da Gott nicht dahinter. Ja, dann hat er keine Vollmacht. Dann ist er nur schwach. Und das haben sie in Paulus ja immer wieder auch, so haben sie geurteilt. Paulus, seht mal, wie der auftritt da vorne. Schwachheit. Kann da Gott wirklich im Wirken sein? Und dann schreibt er eben und berichtet von diesen Erfahrungen, aber auch das, was er darüber hinaus erlebt hat. Ich lese uns aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 10. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt. Da haben wir es nochmal drin, im Kapitel 11 schreibt er schon mehr darüber. Wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus, schreibt von sich in der dritten Person. Ja, er erzählt es nicht mal als eigene Erfahrung, aber man kann es nicht anders verstehen, als ob er seine eigenen Erfahrungen hier weitergibt. Ich kenne einen Menschen in Christus. Vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Paulus lässt sich darauf ein, wenn die anderen sagen, erzähl du doch auch mal. Ja, von dir hören wir nie sowas. Was hast du denn vorzuweisen? Und wie gerade schon erwähnt, er redet sehr zurückhaltend von sich selbst. Da war mal einer. Ja, das ist auch passiert. Aber das ist nicht das Entscheidende. Paulus kann berichten vom dritten Himmel. Jetzt weiß ich nicht, wer von uns schon im dritten Himmel war. Soweit wir es nachvollziehen können, so ein jüdischer Ausdruck für die absolute Gottesnähe, die Welt Gottes. Paulus war in irgendeiner Weise hineingenommen, ihm wurde der Himmel aufgetan. Er hat die Nähe Gottes in einer ganz besonderen Weise wohl erlebt. Der dritte Himmel, das ist wohl die tiefste Erfahrung, die wir im Glauben machen können. Oder vom Paradies redet er. Der Ort, auf den wir alle hinleben, der Ort, wo das, was damals im Garten Eden geschehen ist, wieder rückgängig gemacht wurde. Wo die verlorene Herrlichkeit wiedergefunden wurde. Das, wonach wir uns alle sehen. Paulus durfte es in irgendeiner Weise erfahren und erleben. Und das war so gewaltig, dass er sagt, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich weiß gar nicht, was da eigentlich geschehen ist, wie ich das erlebt habe. Nur Gott weiß. Solche gewaltigen Erfahrungen, die kann nur Gott selber erklären, die bekommen wir nicht in den Griff. Ja, Gott weiß, wie sich dieser Übergang von der irdischen Wirklichkeit in diese himmlische Wirklichkeit vollzogen hat. Ich weiß gar nicht, war ich im Leib oder außerhalb des Leibes, war ich entrückt, Paulus kann es nicht erklären. Und wir kennen ja die Geschichte von Paulus und er könnte wahrscheinlich weiter erzählen. Wenn einer von großen Erfahrungen berichten kann, dann doch er. Es gibt kaum einen Menschen, wahrscheinlich durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, der so Gewaltiges erlebt hat, der so viel geleistet hat, der so viel erreicht hat, der vorweisen könnte, ich habe die und die und die Gemeinde gegründet. Und da ist so viel gewachsen. Wenn einer angeben kann, wie diese Superapostel da neben ihm, dann doch er. Aber Paulus sagt, das wäre der falsche Ansatz. Wenn ich mich damit groß machen würde. Sie sollen ihn so nehmen, wie sie ihn erleben. Und es kommt darauf an, was sie von ihm hören. Die Botschaft ist das Entscheidende, nicht er. Und wenn sie das nicht hören können und hören wollen und wenn sie meinen, wenn das auch in Schwachheit kommt, dann müssen sie damit leben. Er will nicht und er kann nicht mehr bieten als das, wofür ihn Gott berufen hat. Er will keinen Ruhm für das, was Gott ihn erleben lassen hat. Diese besonderen Erfahrungen und Erlebnisse, die sind seine ganz persönlichen Erfahrungen. Aber nach Paulus, und da kann man drüber nachdenken und da kann man auch heute immer wieder drüber diskutieren, aber hier nach dem Paulus haben die keinerlei Bedeutung für den Aufbau der Gemeinde. Auch nur bedingt für das Wachstum der Christen. An anderer Stelle sagt er, ich kann nichts anderes als immer wieder nur Jesus verkündigen, das Wort vom Kreuz. Mehr habe ich nicht und mehr brauche ich und kann ich nicht verkündigen. Diese super Erfahrungen, die haben für Paulus 0,0 mit seiner apostolischen Vollmacht zu tun. Nicht daran misst sich, was er zu sagen hat, sondern allein in seiner Berufung, in dem, dass Gott ihn gebraucht. Und darum redet er zunächst hier so karg und so wenig davon, was er alles schon erlebt und erfahren hat. Das war für ihn irgendwie wahrscheinlich ganz selbstverständlich, das gehört zum Glauben dazu, aber das sind seine persönlichen Erfahrungen, die besonderen persönlichen Erfahrungen, die Gott ihm geschenkt hat. Aber nicht, um da damit anzugeben. Beurteilt mich nach dem, wie ich bei euch auftrete. Und wenn es schwach ist, dann ist es eben in Schwachheit. Und das bestreitet Paulus nicht, nicht nur an dieser Stelle. Dass vieles bei ihm eben auch in Schwachheit geschieht. Wir wissen es nicht so ganz genau, ich weiß nicht, was ihr für ein Bild von Paulus habt. So, ich hatte lang so immer das Bild, das ist tatsächlich der Redner da vorne, wenn der da verkündigt und predigt, dann entstehen Gemeinden und dann passiert was. Aber in vielem, was er andeutet, können wir feststellen, nein, das war wahrscheinlich gar nicht der große Redner. Er selber nimmt das ja mal auf, dass die Leute sagen, wenn du schreibst, ist das ja ganz okay. Aber wenn du da vorne stehst und predigst, dann hör lieber bitte auf, schreib in Zukunft noch ein paar Briefe, aber den Rest lass sein. So wie du da auftrittst. Und wir wissen ja nicht, was das war, was ihn da auch eingeschränkt hat, mit was ihn Gott auch ein Stück klein gehalten hat. Ja, er ist in vielem schwach. Wenn dem einen das bestreitet er bei den anderen, ihr habt zwar recht, wenn ich da vorne stehe, dann ist da nicht alles groß und gewaltig, dann ist manches in Schwachheit. Aber ihr habt einen Fehler, dass ihr denkt, wenn ihr Schwachheit seht an mir, dass Gott nicht da drin wirken kann. Und das manchmal, glaube ich, auch unser Denkfehler. Dass wir uns schwer tun, dass Gott auch durch die Schwachheit wirkt oder vielleicht gerade durch die Schwachheit wirkt. Der Gott, von dem Paulus hier redet, der Gott, an den wir glauben, der zeigt sich eben oft gerade in der Ohnmacht, im angeblichen Misserfolg, im Nichterhören von Gebet manchmal. Wir erleben nicht immer die Kraft und die Stärke und die Macht Gottes in dem, wie wir auftreten, wie wir es weitergeben können. musste das für mich selber mal sehr durchbuchstabieren und von daher ist mir dieser Text selber zu so einem Motto in meinem Glauben geworden. Ich habe manche Einschränkungen und auch Brüche in meinem Leben, von meinen Lebensplänen, von den großen Zielen ist bis jetzt nicht so gekommen, wie ich es geplant habe. Und dann denkt man, ja, jetzt bin ich diesen Weg gegangen und jetzt wäre ich gern der, der da vorne steht. Und wenn ich auftrete, dann kommen die Scharen und dann sind alle begeistert und dann passiert was und die Gemeinden werden lebendig. Das wollen wir doch alle. Dann kann es einen manchmal ganz schön hinunterziehen, wenn man merkt, nein, das ist nicht so. Ich bin zwar nach wie vor gewiss, dass Gott diesen Weg so geführt hat und mich da hineinberufen hat, aber manchmal erlebt man so wenig davon. Und dann, wie gesagt, viele Einschränkungen, aber auch gesundheitlich manches an Einschränkungen. Und dann gab es so eine Zeit, da hatte ich liebe Freunde, aber die haben immer wieder nachgebohrt und nachgefragt und gesagt, betest du auch darum, dass Gott deine Situation verändern kann? Dass Gott dir Heilung schenken kann, dass Gott dir deine Einschränkungen wegnehmen kann, dass er aus dir was Großes machen kann. Und ich habe dort gemerkt zunächst, und das begleitet mich auch, bis das will ich auch nicht ablehnen, ja, es stimmt, mein Glaube ist doch relativ klein an der Stelle. Ich hatte meine medizinischen und so Ergebnisse und wusste, da ist nichts mehr zu machen und es gehört einfach zu mir. Und hatte auch aufgehört, da dafür zu beten. Und das ist mir in dieser Zeit auch so bewusst geworden. Was ist das für ein kleiner Glaube? Wenn Ärzte sagen, die Gelenke sind kaputt oder da geht nichts mehr, dann ist Gott noch lang nicht am Ende. Ich habe angefangen wieder zu beten da dafür und ich kann im Gegensatz zu Paulus sagen, ich bewundere ihn immer, dass er schreibt, er hat 3-mal gebetet. Und dann hat Gott ihm schon die Antwort gegeben. Ich habe sicher viel mehr wie 3-mal gebetet zu Gott. Aber es hat sich nichts verändert, außer das eine, dass mir in dieser Zeit immer wieder dieser Text hier begegnet ist. Und dass ich irgendwann für mich so begriffen habe, vielleicht ist das jetzt auch das Motto über deinem Leben. Dass Gott zu dir sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Buchstabier das ganz neu durch. Meine Kraft will in deiner Schwachheit zur Wirkung kommen. Und ich habe dort gesagt und versuche so unterwegs zu sein, das nimmt das andere nicht weg. Manchmal ist es trotzdem noch so, dass man denkt, warum passiert nicht mehr? Aber das ist so meine Überzeugung in der Zwischenzeit und das sage ich auch meinem Herrn immer wieder. Ja, dann gebrauch du mich. Ich will dir das zur Verfügung stellen, was ich habe. Und wenn es nur meine Schwachheit ist, du kannst was daraus machen, wenn du es möchtest. Und so macht es Paulus hier auch. Er erzählt ganz kurz von Großem, was er erlebt hat, was Gott ihm geschenkt hat. Und dann geht er sofort wieder zum anderen über, was sein Leben ausmacht. Und dann sagt er nicht mehr in der dritten Person, ich kenne da auch noch einen. Sondern dann geht er in die erste Person über und dann erzählt er von sich selber und dann erzählt er von Schwachheit und von Krankheit und von all dem, was er erlebt hat. Und er ist überzeugt, auch diese Tiefen, auch diese Schwierigkeiten, die kommen von Gott her. Es ist mir gegeben, ein Pfahl ins Fleisch. Und wenn wir diese Formulierungen in der Bibel lesen, dann müssen wir sie meistens eigentlich so übersetzen, dann ist es eine Umschreibung dafür, Gott hat mir gegeben, diesen Pfahl ins Fleisch. Und wenn wir den Paulus so im Gesamtzusammenhang anschauen, dann ist das seine Überzeugung. Das, was ich durchmache, was ich erlebe, das ist Gottes Führung. Und in dem Fall kann der Paulus sagen, er benutzt selbst den Engel des Satans. Das nur so in Klammern dazu gesagt, das brauchen wir, glaube ich, auch immer wieder diesen Blick, dass auch über dem Engel des Satans Gott der Herr ist. Der hat nach Paulus keine eigene Macht und keinen eigenen Wirkungsbereich, nur da, wo Gott ihm das zulässt, wo Gott ihn gebraucht. Und für den Paulus war es klar, das, was ich erlebe mit diesem Pfahl im Fleisch, sei es Krankheit, sei es sonst eine Einschränkung, wir wissen es nicht. Das gibt mir in dem Fall Gott. Das ist eine pädagogische Maßnahme von Gott, so schreibt er hier. Eine zwar schon sehr schmerzliche, aber doch eine Hilfe Gottes, dass ich mich nicht selber zu groß mache, dass ich mich nicht überhebe, dass ich mich nicht in den Vordergrund stelle. Wir dürfen das nicht als Antwort über alle Schwere stellen, dann wird's schief. Das erlebe ich manchmal auch. Ja, wenn du Schweres erlebst, dann meint Gott bloß gut mit dir. Weil dann will er dich dahin erziehen. Ja. Von daher, wer das bekennen kann und wer das von hinten her sagen kann, ich denke, dann ist es etwas Großes zu erkennen. Auch Gott hat mich durch diese schweren Zeiten, durch Tiefen hindurch, durch manche Einschränkungen auch näher zu sich geführt und kann mich nochmal ganz anders gebrauchen. Aber das beantwortet nicht alle Fragen um Leid und um Not und Schwierigkeiten und Krankheiten. Aber für Paulus war es klar. Trotzdem hat er gebetet, Gott, nimm du mir doch die Einschränkungen weg. Und ich kann mir es beim Paulus so vorstellen, berufen zum Apostel für die ganze Welt. Und dann erlebt er solche Einschränkungen, was es auch immer war, aber irgendwas hält ihn zurück. Er hat nicht die volle Kraft, er hat nicht die vollen Möglichkeiten. Und wie er da mit Gott ringt, sagt Gott, du kannst mir das doch wegnehmen, dann kann ich mich doch noch viel mehr einbringen für dich. Für den Bau der Gemeinde, dass da noch mehr geschehen und passieren kann. Es war ihm ein ernstes Anliegen. Und dann erzählt er hier, nach dem dritten Gebet hat Gott gehört und erhört. Aber eben nicht mit Hilfe. Nicht indem er mir das alles weggenommen hat. Eigentlich ist es gar keine richtige Gebetserhörung, was er hier bekommt. Aber für ihn das Entscheidende, dass Gott zu ihm sagt, lass mal. Es kommt nicht darauf an, dass du groß wirst, dass du stark wirst. Lass dir an meiner Gnade genügen. Allein meine Gnade genügt, haben wir gerade miteinander gesungen. Und es singt sich so leicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist manchmal so schwer, das wirklich zu leben und zu sagen, ja, einzig und allein deine Gnade. Das genügt, das reicht aus. Und das gilt nicht nur für so eine Situation wie hier beim Paulus. Das war nicht nur was Einmaliges, sondern das ist das Grundprinzip, wie Gott mit uns umgeht. Dass Gott sagt, es kommt nicht auf deine Kraft an. Nicht auf deine Möglichkeiten, nicht auf dein Vermögen, nicht was du alles einbringen kannst. Und wir wissen es in der Theorie alle. Ja, es kommt auf Gottes Wirken an. Aber das immer wieder neu durchzubuchstabieren, wenn wir an unsere Grenzen kommen, das ist gar nicht so einfach. Der Prototyp für diese Aussage ist ja Jesus selbst. Dort, wo er am Kreuz fixiert ist, wo er scheinbar keinen Handlungsspielraum mehr hat, wo absolute Schwachheit ist, ja, festgenagelt und dann bis in den Tod hinein, wo wir sagen, ist alles aus. Dort hat er am meisten und das Gewaltigste bewirkt. Die Rettung und Erlösung der Welt. Und dort können wir es buchstabieren, was es heißt, dass Gott durch Schwachheit wirkt. Schwachheit kann mit Jesus Christus, das ist wichtig, dass wir es nicht auf unsere eigene Fahne schreiben und uns wieder zur Stärke machen. Ich bin ja so schwach und ich kann eh nichts und so. Ja, darum geht es nicht, sondern Schwachheit kann, wenn wir es mit Jesus Christus bedenken, zum Verheißungsträger werden. Und wenn wir aufs Kreuz schauen, dann kann uns das ermutigen. Ja, Gott kann Gewaltiges tun, gerade da, wo wir an die Grenzen kommen. Wir müssen nicht erst Superstars werden. Aber darf ich es mal umgekehrt sagen? Seit das steht, haben wir auch keine Ausrede mehr, zu sagen, ich bin ja so schwach. Oder wir sind ja nur so schwach. Ja, ich könnte mir vorstellen, euch geht es manchmal auch so. Ich bin ja viel auch mit kleinen Gruppen unterwegs. Und irgendwie strebt man doch immer danach, wenn wir wieder mehr sind, ja, wenn wir mehr Kraft hätten, wenn Junge dazukommen würden, wenn, dann wird's anders laufen. Das sind unsere Rechnungen. Und dann durchzubuchstabieren und zu sagen, ja, wir wollen dir unsere Schwachheit zur Verfügung stellen. Denn es hängt nicht an unserem Vermögen. Wir müssen nicht zuerst einen Nachweis bringen, was wir alles können, dass Gott wirken kann. Nicht erst, wenn wir Großes vorweisen können, dann kann Gott durch uns wirken. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft, sagt Gott, ist in deiner Schwachheit mächtig. Die kann dort zur Entfaltung kommen. Was ist das für eine Verheißung? Gott kann da wirken, wo ich nichts bringen kann. Weil er kann was draus machen. Und wenn wir da so verzagt sind oft, und das muss ich mir immer wieder auch sagen, wenn wir da oft so verzagt sind, dann ist es doch letztlich ein Stücklein Glauben. Weil wir verzagen nicht an unseren Möglichkeiten, sondern letztlich verzagen wir dran und sagen, kann Gott was tun? Ist er so eingeschränkt, dass er nicht was tun kann, weil ich schwach bin? Braucht er meine Stärke, braucht er meine Kraft? Paulus hat es anders erlebt. Wenn wir Gott mit irgendwas im Weg stehen, dann ist es ganz sicher nicht unsere Schwachheit und unser Unvermögen, sondern vielleicht sogar eher das, was wir können. Dass wir meinen, wir könnten es reißen, wir könnten was machen. Gott testet nicht zuerst unsere Leistungskraft. Und dann werden wir für tauglich oder für untauglich empfunden. Sondern wenn er uns beruft, dann kann er auch etwas aus uns machen. Vielleicht wird Jesus uns auch sagen, oh ihr Kleingläubigen, habt ihr das immer noch nicht verstanden? Meine Kraft, die kann in eurer Schwachheit zur Entfaltung kommen. Ich möchte eins dazu sagen, man könnte das jetzt verkehrt rum hören und dann wird es zu einem Missverständnis. Paulus sagt hier nicht, Jesus sagt uns nicht, begnüg dich einfach mit dem Minimum, ja, da wo ihr nichts habt und nichts könnt und nichts tut und so, da kann ich richtig wirken. Nein, so rum wäre es falsch verstanden. Es wird nicht die Schwachheit an sich verherrlicht. Das erlebe ich manchmal in unseren Kreisen auch so. Wir machen unsere Stärke wieder daraus, dass wir ja so demütig sind und nichts können und wir wissen ja, wir sind nichts, ja. Wir müssen nicht zuerst unsere Schwachheit vorweisen. Das ist ja nur das Gegenstück dazu, wie wenn wir unsere Leistung vorweisen. Ja? Dass wir Gott vorweisen und hinlegen, ach, ich kann das nicht und wir können das nicht und wir sind so wenige und alles. Ja? Das müssen wir Gott nicht bringen. Und es braucht auch niemand ein schlechtes Gewissen haben, wenn er nicht, wie der Paulus sagen kann, der Satansengel malträtiert mich da gerade. Ich weiß noch gut, wie wir mal zusammen waren mit meinem Kurs, wo ich die Ausbildung damals in Unterweisach in der Missionsschule gemacht habe, wo wir uns nach Jahren mal getroffen haben und dann erzählt jeder und erzählt, da habe ich Schwierigkeiten und das läuft nicht so und so. Und dann kam einer dran an die Reihe und sagte, ich traue mich sehr fast nicht zu sagen, uns geht's gut. Ich habe gerade nichts zu erzählen, wo es große Schwierigkeiten gibt. Immer natürlich findet man was, aber es hat mich so getroffen und eingeprägt, wie der sagte, tut mir leid, ich kann gerade da nichts erzählen. Ich kann nur erzählen, was gut ist. Ja, dann bringen wir das Gott. Aber eben nicht, um uns auf die Schultern zu klopfen, sondern um Gott groß zu machen. Wenn Gott uns Begabungen schenkt, wenn Gott etwas wirkt und tut unter uns, dann dürfen wir das doch fröhlich auch zur Kenntnis nehmen und einsetzen und gebrauchen. Es geht ja um was anderes hier, dass der Paulus sagt, Wer kommt dabei groß raus? Diese Apostelkollegen da, diese Superapostel. Ich weiß nicht, ob wir ihnen Unrecht tun. Vielleicht wollten die das gar nicht, aber die Gemeinde hat es draus gemacht damals. Die haben denen auf die Schulter geklopft und haben gesagt, gut, was du kannst und was du tust. Du bist unser Star. Und das hat sich ja nicht verändert. Diese Stars haben wir ja bis heute, auch in unseren Gemeinden und in unserem frommen Umfeld. Allein meine Gnade genügt dir. Und das bitte nicht so, dass wir sagen, wenn ich schon sonst nichts habe und nichts kann, dann wenigstens noch die Gnade Gottes. Das ist das Größte. Das ist das Entscheidende. Darauf kommt es an. Davon leben wir in unserem Glauben. Dass ich sowohl mit den schönen und großen Erfahrungen, die ich machen darf und die vielleicht auch jeder von uns irgendwo erzählen kann, wenn er so zurückdenkt, dass wir heute noch hier sitzen. Aber eben auch mit meiner Hilflosigkeit, mit meiner Schwachheit, meiner Angst und Sorge zu ihm komme und zu ihm bete und ihm das alles hinlege und sage, gebrauch du's, mach du was draus. Ich stell dir meine Begrenztheit zur Verfügung. Ich habe nicht viel zu bringen, aber ich will glauben und vertrauen, dass du die Macht und die Möglichkeiten hast, etwas draus zu machen. Meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Entfaltung. Das sagt Gott auch dir heute Morgen zu, sagt uns als Gemeinden und Gemeinschaften zu. Und ganz egal, wie Gott reagiert, auch auf unsere Gebete, wo wir ihm das bringen, wo wir ihm das hinlegen. Der eine kann es berichten, ja, Gott hat mir das weggenommen. Und die anderen müssen schmerzlich aushalten. Nein, Gott nimmt es nicht weg. Aber wohl dem, egal mit welcher Erfahrung, der das immer wieder durchbuchstabieren kann. Ich, der lebendige Gott, bin für dich da und bin mit dir. Und du darfst mit meiner Kraft und mit meinen Möglichkeiten rechnen. Die sind unbegrenzt. Meine Gnade genügt. Ich bin für dich da, sagt uns Gott. Meine Gnade genügt. Ich, Jesus Christus, habe alles getan und erwirkt, auf das es ankommt. Sodass du am Ende deines Lebens die Bilanz mit einem guten Ergebnis abschließen kannst. Und nicht ausrechnen musst, was habe ich jetzt Gutes und was habe ich Schwieriges oder was konnte ich nicht tun, weil ich so eingeschränkt war. Nein, Jesus sorgt dafür, dass unterm Schlussstrich mal was Gutes stehen wird. Dass da mal drunter steht, gelungen, zum Ziel gekommen, erlöst, hineingerufen in die ewige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Meine Gnade genügt für deinen Alltag, für das, was morgen und der Alltag in der Woche kommt und für das ganze Leben. Denn meine Kraft will in deinem Leben mit all seinen Grenzen, mit all seiner Schwäche, mit allen Einschränkungen sich entfalten. Das verspricht der lebendige Gott mir und dir und uns miteinander heute Morgen. Das kann zum Wirken kommen, wo wir alles, auch unsere Schwächen, ihm zur Verfügung stellen. Amen.